Ja, verrückt.
Das sind Dinge, die ich jetzt gerade über meinen Computer lerne. Ich bin sehr begeistert.
Musik.
Wow. Aber kein Flow.
Hallo und herzlich.
Vorgeplänkel gibt's nicht.
Ich weiß, manchmal fällt mir kein Vorgeplänkel ein, mit dem man gut in die Folge leiten könnte. Hast du schon weihnachtlich dekoriert?
Ja, das habe ich am Samstag gemacht, letzte Woche, damit ich am ersten Advent alles fertig habe.
Das finde ich gut.
Ja.
Das ist doch schön. Ich habe festgestellt, ich habe eigentlich zu wenig Deko für diese große Wohnung.
Aber ich habe sie diesmal extra klein gehalten. Ich habe eigentlich viel mehr Deko, als ich aufgestellt habe. Kleinvieh macht auch Mist.
Das stimmt. Mein Wohnzimmer ist auch ganz schön dekoriert eigentlich. Na, cool. Ich habe jetzt auch so einen Lichterkranz mir bei Rossmann noch gekauft. Mhm. Das ist jetzt am Küchenfenster, das finde ich auch ganz schön.
Ja, cool.
Gestern bei DM noch so eine Lichterpyramide. Ich wollte gerne in jedem Raum ein bisschen was Weihnachtliches haben.
Okay. Irgendwas, was du noch Spezielles brauchst, war ein bisschen was habe ich noch. Ich habe zwei Bottiche voll mit Weihnachtskram.
Nee, ich glaube, ich lasse es dieses Jahr auch so reduziert. Weil wir wollen tatsächlich am Mittwoch schon Weihnachtsbäume kaufen. Und wenn ich den dann relativ zügig aufstelle, dann ist auch Weihnachten ausgebrochen. Also.
Ja, okay.
Dann brauche ich auch, glaube ich, keine Deko mehr. Den wollte ich dann nämlich in die in den Torbogen zwischen Küche und Wohnzimmer.
Übrigens, mein Fadi hat meinen Weihnachtsstern umgepottet.
Ja.
Der hat jetzt wieder rote Blätter.
Oh.
Der ist jetzt über ein Jahr alt.
Ich finde es so schön, dass er sich so gehalten hat.
Ich finde es auch großartig. Der wächst jetzt wieder an bestimmten Stellen, wo vorher nichts war. Da kommt jetzt wieder ein bisschen grün. Der wächst gerade weiter. Ja,
der hatte keinen Platz mehr, ne?
Der hatte keinen Platz. Das war wahrscheinlich in dem Topf war hauptsächlich nur noch Wurzel drin. Und dann hat Fadi hat Erde mitgebracht und einen größeren Pott, hat ihn umgepflanzt und jetzt, jetzt fängt er wieder an, weihnachtlich zu werden.
Oh, wie cool. Eigentlich bräuchte er mal langsam einen Namen.
Stimmt. Können wir uns mal überlegen.
Ja, ich habe noch keine Inspiration. Wenn ich eine Idee habe, teile ich sie dir mit. Und dann darfst du dir überlegen, ob du sie annimmst oder nicht.
Alles klar.
We have a plan.
We have a plan, good.
Excellent.
Hallo und herzlich willkommen bei Enigma. Fast.
Wir freuen uns, dass ihr zu diesem Geschichtspodcast
die Historiker reißen uns den Kopf ab.
Ja gut, wir sind ja aber auch ein Entertainment-Podcast und ich habe ja immer noch schon öfters gesagt, ich habe keinen Anspruch auf historische Akkuratheit, deswegen.
Ich würde doch mal hoffen, dass du eher auf historische Vollständigkeit keinen Anspruch legst, aber auf Akkuratheit hoffentlich doch schon.
Also ich versuche das nach bestem Wissen und Gewissen hier zu recherchieren,
Ja. Aber
mir passieren bestimmt Fehler dabei.
Irren ist menschlich.
Ja, also mit den Worten, mir gegenüber sitzt Chrissy.
Mir gegenüber sitzt die andere.
Wow!
Fühlst du dich jetzt wie was Besonderes?
Das ist übrigens das, was du nicht gesagt hast bei der Roswell-Folge.
Ach ja, das Wow-Zeichen. Das Wow-Signal.
Du sagst das uns immer so oft, bei dem Fall nicht.
Mir gegenüber sitzt Corey.
Danke. Und wir freuen uns, dass ihr uns immer noch treu zuhört.
Hello.
Ich habe mir die eine Rezension manchmal durchgelesen bei Apple Podcast, weil ich so einen Monat Apple Music umsonst hatte und ich überlegt habe zu wechseln, weil der Anbieter von Spotify ja
seine Bedingungen geändert hat.
Ja, und Waffenlieferungen aber auch ins Ausland unterstützt, deswegen.
Ja, das ist, also langsam sollten wir darüber nachdenken, alles in Selbstproduktion nur noch zu machen, weil die Welt ist bösartig.
Ja, ist alles sehr, sehr schwierig.
Weil Apple ist ja auch nicht ganz koscher, sorry.
Nein, ist es auch nicht. Also es ist im Prinzip hast du die Wahl zwischen Pest und Cholera.
Richtig.
Und dann habe ich gesehen, dass wir mit dem Wort anstößig tituliert worden sind. Und das hat mich doch äußerst irritiert.
Anstößig?
Ja, wir haben 4,4 von 5 Sternen und anstößig steht da.
Anstößig?
Anstößig. Ich versuche das jetzt nochmal zeitgleich zu verifizieren, dass sich das mittlerweile wieder geändert hat.
Anstößig. Wer stößt sich denn bei uns an?
Ja, Bewertung anstößig.
Ist das was Gutes?
Also ich finde nicht.
Nee, anstößig, also.
jetzt habe ich mich auch gefragt bei Bewertung, also sind wir, also wir müssen ja als anstößig betitelt werden und nicht als, also die Bewertung kann ja nicht anstößig sein.
Nein, also ich weiß, dass ich in unserer Podcast-Beschreibung irgendwo, glaube ich mal, dadurch, dass es halt auch Themen sind, die manchmal ein bisschen anstößig sind, das, glaube ich, mit aufgenommen habe. Also nicht, dass wir an sich anstößig sind, sondern dass unsere Themen eventuell anstoßen könnten. Trigger Warning und so.
Ja, das wiederum kann ich nachvollziehen. Das finde ich aber trotzdem für die Bewertung irgendwie schwierig.
Das ist auch, also das ist sehr fehlleitend, so wie die das da auflisten. Also ich weiß nicht, ob es das ist, aber es ist tatsächlich so, dass ich auch, glaube ich, bei einer Folge, da habe ich, glaube ich, sehr, sehr viele Fluchwörter benutzt. Und deswegen habe ich da anzügige Sprache halt angeklickt, bevor wir es veröffentlicht haben. Weil es kann ja auch sein, dass Leute das nicht so toll finden, wenn man ständig das Wort Scheiße und Kacke und Dreck und Kotze und Müll und so sagt.
Ja, gut, dass du den Trigger vorgesetzt hast. Das kann ich nachvollziehen. Aber weiß ich trotzdem, also ich würde uns grundsätzlich jetzt nicht als anstößig betiteln wollen.
Wenn es jetzt ein Videopodcast wäre, dann wahrscheinlich schon.
Ja, aber das ist ja ein Format, das wir mit Absicht nicht gewählt haben.
Ja, genau. Wir haben nämlich ein Gesicht fürs Radio.
Auch wenn wir immer gerne Zuschauer haben.
Genau.
Anstatt Zuhörer.
Genau.
Nun gut. Also,
Merry Christmas. Nikolaus war am Wochenende.
Ich habe meine Yoga-Ausbildung bestanden.
Yay! Bringt das jetzt Unglück, wenn ich dir jetzt gratuliere?
Don't jinx it.
Ich kommentiere das nicht.
Ja, jetzt sind wir ja in meiner Favorite Season, wie bekannt.
Das war nur, weil ich mich anders hingesetzt habe. Das hatte nichts mit deiner Season zu tun.
Ja, genau. Das kannst du dir jetzt selber auch einreden, wenn du willst.
Ja, ich habe den ganzen Tag auf den Hintern gesessen.
Wir kennen alle die Wahrheit nach 5 Jahren.
Ich habe auf den Hintern gesessen. Mein Hintern tut weh. Mein Steiß tut weh. Ich bin alt.
Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, nachdem ich jetzt ja schon die Referenz zu einer alten Folge gegeben habe.
Roswell.
Das hast du doch hoffentlich. Ja, ich wollte gerade sagen.
Das ist schon so lange her wieder.
Ja, krass. 8 Minuten. Ja, sehr gut. So, also abgelenkt. Referenz zur alten Folge. Check. Nächste Referenz zur alten Folge. Auch check, weil ich habe dir ein Update versprochen.
Ja, du wolltest mir von Erhard erzählen.
Ja, aber das machst du sowieso jedes Mal. Also das bin ich ja schon gewöhnt.
Ich weiß. Aber mit der Zeitversetzung ist es schon ein bisschen herausfordernd. Für mich.
Ja, ich weiß. Das hat ja auch...
Emilia Erhard.
Ja. Würdest du den Zuhörern, ich wollte wirklich gerade wieder Zuschauer sagen, den Zuhörern vielleicht nochmal kurz darlegen, wo es bei Emilia Erhard umgeht?
Emilia Erhard ist eine Frau, die Pilotin war und um die Welt fliegen wollte. Und dabei aber dann abgestürzt ist. Und nie ganz klar war, wo das Flugzeug und sie gelandet und ihr Co-Pilot gelandet sind.
Genau. Und sie ist ja leider auch kurz vor knapp verunglückt. Und dann hatten wir in der Folge auch noch kurz besprochen, dass es aber trotzdem ja diverse tropische Inseln gab, die in der Thematik diskutiert worden sind, ob sie da vielleicht Schiffbruch? Ne, Schiffbruch ist es ja nicht. Was sagt man denn dazu?
Abgestürzt ist.
Gibt es da überhaupt eine Entsprechung?
Notgelandet
für?
Ist.
Ja, aber das ist ja noch was anderes, als wenn du schiffbrüchig bist.
Warte mal, das will ich jetzt raus. Das google ich mal. Weißt du, was ich jetzt bei Google eingeben werde? Ich gebe da jetzt ein Schiffbruch für Flugzeuge. Google hat keine Antwort.
Nicht mal die KI? Ich bin enttäuscht.
Die KI ignoriere ich. Ich bin so snobbisch.
Ja, aber die ist auch Mist. Ja, so jedes Mal, wenn ich mir die durchlese, das ist auch wirklich immer eine 50-50 Chance, ob das stimmt oder nicht.
Notwasserung, Flugzeugabsturz.
Also nein.
Also, worum sollte es jetzt gehen? Also, dass die tropischen Inseln, da hattest du auch noch von einem Atoll geredet, wo sie überlebt haben könnte.
Ja, beziehungsweise wo sie dann vielleicht eine Notlandung gemacht hat. Und vielleicht, naja, zumindest, also überlebt hat sie ja nicht.
Oder in dessen Nähe leider. Ihr Flugzeug abgestürzt ist.
Genau, und das ist ja aber eine der tropischen Inseln, wo man ja, also hier Nikumaroro, wo man ja die Überreste gefunden hat von Knochen, die dann ja verloren gegangen sind. Sodass man deswegen ja nie herausfinden konnte, ob das tatsächlich ihre Knochen waren oder nicht.
Genau.
Genau. Und dann hatte ich ja Anfang der vierten Staffel ein Update gegeben, dass es ja Neuerungen gab. Und zwar gab es ja dieses sonografische Bild von einer Unterwasser-U-Boot-Drohne. Auf jeden Fall im unbesetzten Unterwasser-U-Boot.
Ist es nicht das davon Fotos gemacht hat, zu sagen Unterwasser-U-Boot?
Vielleicht wissen ja Leute nicht, dass ein U-Boot unter Wasser ist.
Also jetzt verkaufst du unsere Zuschauer für sehr dumm.
Jetzt muss man aber auch dazu sagen, wenn man uns jetzt regelmäßig hört, dann weiß man auch, dass ich ein Freund der Doppelung bin.
Ja, okay.
Seit wir unsere elaborierte Diskussion über eine Haarfrisur
hatten. dann lassen wir auch das Unterwasser-U-Boot gelten, ja?
Ja, genau. Ist mir mal aufgefallen, als ich die vorhin dann weitergehört habe, wie oft ich wirklich Wortdopplung mit sowas drin habe. Das ist auch ein bisschen mein Style. Den musst du mir jetzt auch lassen.
Den lasse ich dir gerne, aber ich kommentiere ihn auch. Und das musst du mir lassen.
Ja, das kann ich gerne. Nun gut, auf jeden Fall hatten wir ja jetzt diese Sonographengeschichte, wo ja unter Wasser
vom U-Boot
ein Objekt gefunden wurde, das vielleicht so aussehen könnte, wie die Propellermaschine, mit der sie ja abgestürzt ist.
Ja.
So, und da war ja der letzte Kenntnisstand, über den ich informiert hatte, dass man jetzt versucht herauszufinden, ob es sich um diese Propellermaschine handelt. Und diese Frage kann ich mit Nein beantworten.
Wow, was für ein Update.
Ja. Waren nur Steine.
Waren nur Steine.
Waren nur Steine.
Wow.
Also das ganze Bild ist im Prinzip nichtssagend.
Okay.
Aber, und deswegen ist es eigentlich ein ganz interessantes Update, man hat sich dazu entschlossen, nochmal sich die Insel Nikumaroro genauer anzugucken. Denn ungefähr seit der Zeit, wo Emilia Earhart abgestürzt ist, gibt es ein Objekt, das so kurz unter der Wasseroberfläche zu sehen ist. Ein bisschen wie ein Pearl Harbor mit den Schiffen, weißt du? So musst du dir das vorstellen.
Ja.
Kannst du dir nicht vorstellen?
Hab ich kein Bild vor Augen.
Also du musst dir, also
ich kenne den Film Pearl Harbor mit Ben Affleck.
Ja, aber also und Josh Hartnett bitte nicht vergessen. Dann kennst du doch bestimmt die Szene, wo die dann am Ende doch versucht haben, wo die Boote umgedreht waren und dann die Unterseite nach oben zeigte, dann noch versucht haben, wie wild Leute irgendwie rauszukriegen. Ja. Genau. Und die Leute ja aber trotzdem stellenweise dann ertrunken sind. Und es ist tatsächlich so, das finde ich immer an Pearl Harbor so gruselig, das fand ich auch so gruselig, als wir da waren auf der Reise. Es gibt ja die MMS Arizona, die ja auch tatsächlich immer noch offiziell eine Grabstätte ist, wo sich ehemalige Besatzungsmitglieder, wenn sie jetzt versterben, auch beisetzen lassen können, um wieder bei ihren Kameraden zu sein, die wirklich, also einen Meter unter der Wasseroberfläche ist. Also man kann da halt, es gibt halt so eine Glasbrücke darüber, man kann es halt gucken. Und es gibt halt ein Schornsteinrohr, das halt immer noch aus dem Wasser rausragt. So, und da werden die auch quasi rein versenkt. Aber es ist wirklich so, weil das Wasser da ja auch wirklich kaum getrübt ist, dass du siehst halt das Schiff.
Yay.
Ja, es ist ein bisschen so, als wenn du halt in einer Badewanne bist und halt unten, also da nach 50 Zentimetern noch deine Füße sehen kannst.
Das ist ein sehr seltsamer Vergleich mit der Badewanne.
Ja.
Weil in den meisten Fällen ist mein Badewannenwasser
klaren Wassers.
Mein Badewannenwasser ist häufig mit Blubberblasen besetzt, deswegen kann ich da nicht durchgucken.
Ja, aber stell dir mal so ein Erkältungsbad vor, was nur grün ist und keinen Schaum hat.
Ja, ich weiß, was du meinst. So. Ich wollte aber nur noch mal ganz kurz sagen, Josh Hartnett, also ganz viele Menschen haben geglaubt, dass der ja so ein Hollywood-Sweetheart wird, ne? Aber so richtig ist aus dem nichts geworden.
Nee, nix.
Was ist aus dem geworden? Den muss man sich auch mal googeln. Ben Affleck ist zum Meme geworden.
Ja, das stimmt, aber der hat wenigstens ordentlich Karriere gemacht.
Wie heißt der nochmal?
Und ist ja jetzt auch immer noch ein Kate
Beckinsale.
Achso, ja. Okay. Ich wollte jetzt sagen.
Ja, Kate Beckinsale hat ja auch so. Ach, Josh Hartnett hat doch jetzt vor kurzem in einem M. Night Shyamalan-Film mitgemacht.
Ja, genau, in dem.
Trap heißt der. No Way Out. Da ist er ein Vater, der mit seiner Tochter auf ein Konzert geht und da ein Serienkiller unterwegs ist.
Ja, stimmt.
Ja.
Den wollte ich tatsächlich sogar mal gucken. Da fand ich die Premise vom Trailer eigentlich ganz spannend.
Ja, aber er ist Schauspieler und Filmproduzent. Also konzentriert er sich vielleicht auch ein bisschen mehr auf das Produzieren als auf das selber.
Ja, aber ich glaube auch aus der Not herausgeboren, im Sinne von, er hat ja nach Pearl Harbor, hat er glaube ich noch so einen Teenie-Film gemacht, aber er hat dann ja auch einfach keine Rollen mehr gekriegt. Also wenn du halt auch nicht gecastet wirst, dann wirst du halt auch nicht gecastet, ne?
Ich guck gerade, warte mal, Oppenheimer hat er mitgemacht, nee, hat er Oppenheimer gefilmt, mitgemacht oder hat er da...
Das hat er bestimmt mitproduziert.
Hat er produziert. Er hat gespielt, tatsächlich. In Oppenheimer war Filme, warte mal, was war denn der? 25, Fight or Flight, Black Hawk Down. Wann war denn Pearl Harbor? 2001. Black Hawk Down war auch 2001. 40 Tage, 40 Nächte.
Sin City, genau, den meinte ich. Sin City war, glaube ich, 2005. Das war so ein bisschen sein Comeback.
Lucky Number 7, 30 Days of Night, Sehnsüchtig. Der hat doch schon einiges an Filmen noch gemacht, aber es waren auch viele Filme, die nicht wirklich... Black Dahlia hat damit gespielt. Aber nicht viele Filme wirklich Box-Office-Hits geworden sind, also die so wirklich im Mainstream gelandet sind.
Ja, und dann ist ja auch die nächste Frage immer noch, haben sie es dann auch noch rüber nach Europa geschafft? Also,
ja.
Ich habe ja vor ein paar Monaten diesen F1-Film mit meiner Mutter mit Brad Pitt geguckt. Und dann dachte ich so, ach krass, von dem hat man ja auch irgendwie lange nichts mehr gehört.
Mhm.
Und dann habe ich mal so geguckt und das ist halt überhaupt einfach nicht wahr. Also der ist...
Von Brad Pitt?
Der hat seit 30 Jahren bringt er jedes Jahr ist dann mindestens einer Filmproduktion beteiligt, im Sinne von auch mitspielen, nicht nur Produzent.
Mhm.
Und auch oft, also halt aber nicht so Mainstream-Geschichten, so dieses Bullet Train zum Beispiel.
Obwohl Bullet Train ist ja auch eigentlich relativ, oder ich war jetzt gerade auf der Seite von TikTok, wo das relativ gehypt wurde.
Ja, also auch in der Szene ist es dann bekannt, aber es sind oft auch eher so nischige Filme, die er macht, die dann aber am Ende noch so einen Hype erfahren, aber ja. Oft dann auch immer nur so in so einer bestimmten Sparte halt, aber halt auch nicht schlimm. Dafür halt da, dann aber recht erfolgreich.
Ja, also er macht so sein Ding, ne?
Ja, genau. Nun gut, zurück zu Emilia Earhart. Also, ein sehr langes Update, wo es gar nicht ums Update ging, aber ist okay.
35 Minuten und wir haben noch nicht mit dem Thema angefangen.
Also, auf der Insel, hatte ich ja gerade gesagt, wurde immer unter der Oberfläche, so in Küstennähe, ein Objekt entdeckt. Auch übrigens damals schon. Kann man auch Satellitenbildern tatsächlich über die ganzen Jahrzehnte vergleichen und wird mal immer mehr, mal immer weniger sichtbar. In letzter Zeit ein bisschen mehr, wird als das sogenannte Taraya-Objekt bezeichnet. Und das könnte so aussehen wie die Propellermaschine.
Schon wieder.
Ja. Jetzt sollte es eigentlich dieses Jahr im November eine Expedition geben.
Mit einem Unterwasser-U-Boot.
Die dahin fahren wollten, um sich das Taraya-Objekt einmal nochmal näher anzugucken.
Mhm.
Leider musste diese Exkursion aber aufgrund von Finanzen und Unwetter und so erstmal verschoben werden. Und deswegen werden sie erst im 2026 aufbrechen, um sich dieses Objekt näher anzugucken. Und vielleicht wird es nächstes Jahr endlich eine Auflösung zum Fall Emilia Earhart geben.
Ah, okay. Also verschieben wir das auf nächstes Jahr.
Ja, also es wird vermutlich noch ein drittes Update geben.
Na dann.
Ja, aber um es nochmal festzuhalten, das Update vom letzten Mal mit der Sonographenaufnahme können wir ad acta legen. Das ist es nicht, das trägt nicht zur Lösung des Falls bei. Und aktuell ist eine Expedition geplant, die aber sie vielleicht dann nicht mal findet.
Okay.
Gut, kommen wir jetzt endlich mal zur Folge.
Wir sind schon mittendrin.
Ja, das stimmt. Nee, zum eigentlichen Hauptteil, der jetzt vielleicht gar nicht mehr so lange dauert. Gucken wir gleich mal. Also, jetzt war ja Emilia Earhart mit der Luftfahrt beschäftigt. Und dann dachte ich, dann bleibe ich doch zumindest da thematisch gleich mal in der Schiene.
Na.
Und habe mir das größte Unglück der modernen, kann man das so sagen, der Luftfahrtgeschichte rausgesucht.
Die Challenger.
Nee.
Wie heißt das?
Warte, ich hätte sagen, nee, das war auch falsch ausgedrückt. Ich hätte sagen sollen, der Passagierluftfahrt.
Concorde.
Nee, auch nicht.
Irgendeine Boeing. Malaysia Air.
Nee. Kein Flugzeug. Nee. Obwohl du hast mir sehr viele Ideen jetzt für Folgen gegeben. Vielen Dank.
Mehr andere fällt mir nicht ein.
Ja, ich muss modern
Zeppelin?
Wegcrossen und du musst.
Zeppelin?
Na, jetzt geht's in die richtige Richtung.
Wie hieß der noch, dieser Zeppelin, der da in Flammen aufgegangen ist? Erzähl.
Die Hindenburg.
Genau. Sowas.
Die was, genau. Ich finde es eigentlich ganz spannend, dass sich der Mensch so überlegt hat, naja gut, also wenn Flugzeuge noch nicht so weit sind, weil sie das damals ja noch nicht so richtig waren, zumindest für die Passagierflugzeuge, dann überlegen wir uns was anderes, was funktionieren kann. Und dann hat man sich überlegt, diese Zeppeline auf den Markt zu bringen.
Was ist die Mehrzahl von Zeppelin?
Ja, I don't know.
Ja, bevor wir in die Bredouille gekommen, google ich das mal.
Ich glaube, mein Gefühl sagt Zeppeline.
Aber ja, Zeppeline, sagt der Duden.
Kann ich dem Gefühl noch vertrauen. Sehr gut.
Ich finde das Konzept von einem Zeppelin aus jetziger Sicht sehr weird, muss ich sagen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass du dir vorstellst, dass da so ein riesen ballonartiges Konstrukt ist und darunter so eine kleine Minikabine. Und damit jagen die durch die Gegend. Die hatten ja eigentlich vor, das noch viel weiter auszubauen.
Ja, ja, genau. Das sollte eigentlich das Ding werden für die Passagierluftfahrt.
Genau. Und das, ich denke mir, stell dir mal vor, wir hätten jetzt eine Welt, in der überall diese Zeppeline durch die Gegend fliegen. Das ist weird.
Ja, aber für die Entschleunigung wäre es gar nicht schlecht gewesen.
Ja, das stimmt.
Weil die sind ja gar nicht so schnell.
Nee. Die duckern da so vor sich hin.
Ja, die schaffen ja im Schnitt 120 km/h die Stunde.
Oh, guck mal. Autobahn.
Ja, das war auch, guck mal, das war übrigens auch eine Doppelung, aber egal.
Km/h die Stunde.
Ja, genau. Sowas meine ich. Das bringe ich ständig, Chrissy. Ständig.
Machen wir weiter. Die meisten fallen mir anscheinend gar nicht auf.
Ich habe da jetzt ein Ohr für.
Ja, hättest du es jetzt nicht gesagt, hätte ich es nicht gemerkt.
Ja, das habe ich gemerkt, aber deswegen musste ich das nochmal kurz kommentieren. So, genau, weil ja die Dimension ist halt so krass. Also ja. Diese kleine Gondel, die wirkt ja auch nur im Verhältnis so klein, die ist gar nicht so klein.
Da sind ja super viele Menschen drin.
Genau, aber du musst dir das halt vorstellen, ne? Die Hindenburg, die war halt so groß wie die Titanic.
Ja, oh, wow.
Ja, also die Titanic ist halt durch die Luft geflogen.
Obwohl man ja sagen muss, im Vergleich zu modernen Kreuzfahrtschiffen ist die Titanic mega klein.
Ja, das stimmt. Aber für die damaligen Verhältnisse ja nicht.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, aber ja, war schon krass. Also auch von der Dimension her. Und das meiste ist ja tatsächlich, so wie du es gerade beschrieben hast, halt diese Metallkonstruktion, in denen du halt verschiedene Gaskammern hast. Mhm. Und dann hängt da diese kleine Gondel drunter, also im Verhältnis zumindest. Ne? Die Gondel, wie gesagt, war gar nicht so klein. Die hatte, im Prinzip war das Passagierschiff, zumindest bei der Hindenburg, sogar zweigeschossig.
Ah, cool.
Genau, und unten drunter, und dann hattest du vorne halt so eine kleine Gondel, die dann wirklich auch nur noch zum Lenken benötigt wurde und sonst für gar nichts mehr. Und unten in der zweiten Ebene war das so, das Konzept, der fand ich auch ein bisschen spannend, also da hattest du natürlich erstmal die ganze Crew und den Raucherraum.
Ja.
Der natürlich, weil der Ballon ja mit Wasserstoff gefüllt war.
Bisschen brennbar, ne?
Genau. Deswegen auch immer unter anderen Druckverhältnissen war und deswegen so ein bisschen hermetisch abgeriegelt. Und es gab auch immer nur ein Steward, der das Feuer austeilen durfte, weil keiner Feuer anmachen durfte.
Also wortwörtlich mit dem Feuer spielen, ne? Würde ich da an der Stelle mal kurz sagen.
Ja, genau. Und man muss sich das ein bisschen jetzt so vorstellen, wie im Prinzip ein bisschen, weißt du noch, diese Spiraldinger, die du die Treppe runterwerfen konntest?
Ja, ja.
Aus den 90ern. Genau, wenn du die auseinandergezogen hast, ne? Nur, dass du jetzt natürlich dann eine Spirale hattest, aber ungefähr so von der Konstruktion muss man sich das vorstellen, aber halt mit dem Metallring.
Ja.
Genau, die dann die einzelnen Kammer waren und dann diese Kammern waren dann von Stoff umwickelt, das bei der Hindenburg, also man muss halt sagen, die Hindenburg war halt, was die Passagierflugtechnik angeht, top-notch. Also das war die Crème de la Crème der damaligen Zeit, weswegen sich die Nazis ja auch so viel drauf eingebildet haben. Denn die wurde gebaut schon unter der Prämisse, dass man eigentlich Wasserstoff gerne mit Helium ersetzen wollen würde. Und man hatte auch schon mit den USA Verhandlungen aufgenommen in Bezug auf Helium-Exporte, weil die USA zu der damaligen Zeit das einzige Land waren, die Helium exportiert haben, weil das ein Abfallprodukt war, das bei der Erdgasförderung entstanden ist.
Okay.
Genau, also es tut es eigentlich auch immer noch, so durch radioaktiven Zerfall, der da halt entsteht, weil wir pusten da ja jede Menge Scheiß eigentlich in die Atmosphäre, kann man nicht anders sagen.
Absolut.
Genau, und da entsteht halt Helium und das wiederum wollten sie dann verkaufen. Das war also eigentlich der Plan. Also man wollte vom Wasserstoff weg, weil das ja so leicht entzündlich ist und gerade 2 Jahre vorher gerade es auch eine Brandkatastrophe gab.
Oh.
Genau, und man hatte die Hindenburg schon so ausgelegt, dass man halt Technik haben konnte, dass es eigentlich auf Helium gehen sollte. Mhm. Aber weil die Verhandlungen bis 37, wo das hier passiert ist, noch nicht so weit fortgeschritten waren, ist man bis dahin halt mit Wasserstoff geflogen.
Weil man es nicht aushalten konnte und abwarten konnte.
Nee, genau, weil die Hindenburg von der Fertigstellung her ja schon am 4. März 1936 ihren Jungfernflug hatte. Mhm. Und da 3 Stunden lang so über den Bodensee gekreist ist. Ja, ne? Aber sehr erfolgreich.
Mit 120 Sachen.
Und 120 Sachen, ich sag dir, das ging schnell.
Miau, miau.
Also, naja, du musst halt, der Fortschritt ist halt an der Geschichte, so eine Schifffahrt, die hat halt ja ewig gedauert, ne? Da warst du ja mehrere Wochen unterwegs. Und die Hindenburg ist dann vorzugsweise von Frankfurt am Main immer Richtung Rio de Janeiro oder New York geflogen.
Oh, krass.
Genau. Und die Transportzeit nach New York hat sich halt von mehreren Wochen auf 3 Tage reduziert.
Oh, krass. Ey, wie geil wäre das? So eine Überfahrt von 3 Tagen. Das könnten wir mal machen. Ja. Thema Entschleunigung.
Genau.
Aber nicht unbedingt mit dem Zeppelin.
Ja, deswegen. Nee, nicht zwangsläufig. Ja, vielleicht mit Helium, wenn das weniger Brennstoff.
Also wir können aber mit dem Schiff fahren. Außer es ist die Titanic. Ja. Sollte man nicht machen.
Genau. Und weil diese Gerippe ja mit Stoff umwickelt waren, hat man sich halt überlegt, naja gut, wie kriegen wir das gut hin? Deswegen hatte man so einen neuartigen Stoff in der Doppellage entwickelt, damit halt auch wenig Gas austritt in die Atmosphäre, weil Gas möchte ja diffundieren und Stoffe sind ja durchlässig für Gas. Also wir wissen ja alle, ne, wenn wir keine winddichte Jacke, danke, anhaben, dann pustet es halt durch.
Ja.
So, und das passiert natürlich auch mit gasförmigen Treibstoff an der Stelle.
Ja.
Also, so. Und das hat man halt versucht zu reduzieren und das war bei der Hindenburg tatsächlich schon relativ gut gelungen, sodass man insgesamt wenig Verlust hatte, weil du natürlich auch während so einer Überfahrt das schlecht nachtanken kannst.
Ja.
Und das deswegen ja zumindest reichen muss, bis man am Ziel ankommt. So. Und bei der Landung war das immer so, die sind dann an so einem Landemast angedockt und dann
hat man die runtergeholt.
Genau, wurde das runtergezogen. So dass am dem 29. März 1936 die LZ-129 aka Hindenburg in Betrieb genommen wurde. Mhm. Genau, ich hatte ja gerade eben schon was zur Kabine gesagt. Also unten hatte man die Besatzung und dann in der Kabine, also in der Stufe dort oben drüber, hatte man in der Mitte die ganzen Schlafkabinen aufgebaut. Also es gab keine einzige Kabine mit Fenster. Mhm. Und dann im Prinzip, die waren auch recht klein. Also das muss man sich so ein bisschen tatsächlich vorstellen wie bei Schlafzügen, dass die Kabinen wirklich nur darauf ausgerichtet sind, dort Zeit zu verbringen, wenn du halt schlafen willst.
Ja. Yeah.
Und ansonsten fand das Beisammensein, das Leben also eher draußen außerhalb der Kabine, dann im Speisesaal und dann in verschiedenen Salonen statt. Es gab auch tatsächlich einen Salon mit Flügel und eine Bar. Also die Ausstattung war nicht schlecht.
Weird.
Genau. Und im Prinzip ist es auch so, dass man... Weil man ja mit dem Gewicht kalkulieren musste, weil das natürlich dazu führt, je schwerer man das macht, desto mehr Gas bräuchte man. Deswegen mussten die ja auch recht groß sein, dass man halt insgesamt immer nicht so viele Leute transportieren konnte. Und eine Überfahrt war auch wirklich richtig teuer. Zu der damaligen Zeit hat das ungefähr $400 gekostet, was du jetzt ungefähr mit 5.000 Euro vergleichen könntest.
Ja, das ganze Ding klingt aber auch total ineffizient. Also, ja... Weißt du, so von wegen, lass uns mal einen Stoffballon mit Gas befüllen und dann da Blei dranhängen. Mal gucken, was passiert.
Mal gucken, wie viel er aushält.
Das ist irgendwie so, ja, okay, jetzt haben wir das Klavier aber auch eingepackt. Jetzt können wir aber noch, ja, so viele Leute können wir jetzt nicht mehr mitnehmen. Ja,
ja, jede Person wurde auch ungefähr mit 300 Kilo eingeplant, die sich wie folgt zusammengesetzt haben. 80 Kilo die Person.
Ja.
20 Kilo Gepäck und die anderen 200 Kilo für Essen, Getränke und alles, was an einem Bett und so.
Wie man den versorgen muss für 3 Tage.
Genau. Ja, aber auch Bestuhlung, ne? Also halt alles, was an Interieur benötigt wird für die Person, weil das ja auch alles Gewicht bringt.
Ja, und jetzt musst du dir mal vorstellen, die Passagiere durften weniger Gepäck mitnehmen, als wir heutzutage ins Flugzeug mitnehmen, wenn wir Gepäck aufgeben. Wir dürfen 23 Kilo mitnehmen. Wenn wir das Gepäck aufgeben.
Sofern du dafür bezahlst.
Ja, okay. Aber die, weißt du, so von wegen so, du willst hier was essen, du willst hier schlafen, du willst hier sein. Alles klar. Zahl mal 5.000 Euro.
Genau. So sieht's aus. Also das war halt wirklich, deswegen hat man sich halt auch bei diesen ganzen Zeppelin-Geschichten, damals war das dann noch so mit dritter, zweiter, erster Klasse und so, da hat man sich überhaupt gar keine Gedanken zu gemacht, weil wenn überhaupt, konnten sich das eh nur die ersten Klasse-Leute leisten. Ja. Also
offenkundig.
Ja. Jetzt war aber die Hindenburg insgesamt trotzdem recht erfolgreich, also in der Zeit vom 4. März 36, da war ja die Jungfernfahrt, also ab da wurde sie quasi offiziell in Betrieb genommen, bis zum 6. Mai 37, da ist ja nämlich das Unglück passiert, von dem ich gleich noch spreche, hat sie insgesamt 63 Fahrten zurückgelegt, mal schön hin und zurück, von Rio de Janeiro nach Frankfurt am Main und nach New York. Genau, und wurde aber auch natürlich, weil, jetzt hast du ja eben schon gerade erzählt, großer Stoffballon, kann man natürlich auch sehr gut für Propagandazwecke einsetzen. Und wurde deswegen von den Nationalsozialisten unter anderem dafür verwendet, für eine Wahl im März 36 wurde sie eingesetzt. Und dann nochmal für die Olympischen Spiele. Also, weil man ja schon echt stolz darauf war, was man da Tolles geleistet hatte.
Guck mal, was für ein unnützes Ding wir hier durch die Gegend fliegen haben. Es braucht viel Platz, ja, es braucht viel Gas, es ist total schnell entzündlich, das können sich nur die Reichen leisten. Wenn wir mehr einpacken wollen, müssen weniger Leute mit. Aber geil, dass wir das haben.
Also wenn du das so darstellst, ne? Dann kann man sich grundsätzlich schon mal ein bisschen fragen, ob Zeppelin-Luftfahrt jetzt auch wirklich das, also das die Idee war, die
eventuell
man da hatte als Mensch.
Nicht, da braucht man eventuell nicht mal ein Unglück für.
Nee, ist auch wirklich so. Hast du das mitgekriegt, dass der neueste Gag ja jetzt ist, damit möglichst mehr Leute mitkommen, dass du jetzt stehen kannst im Flugzeug?
Ich dachte, das wäre nur ein Onion-Artikel gewesen.
Ja, also ich glaube auch, dass es eigentlich ein Hoax ist.
Naja, bei Ryanair kann ich mir das vorstellen.
Ja, ich wollte gerade sagen, dass da einige Airlines durchaus auf Ideen kommen.
Nothing beats a jet to holiday. Aber, also ich meine, ich rede das jetzt ganz klein und abfällig, aber im Endeffekt war das ja wahrscheinlich ein wichtiger Schritt in der Flugzeuggeschichte, Fluggeschichte, in der
Passagierfluggeschichte, ne?
Genau, so.
Genau, weil es halt die Zeppelin-Luftfahrt halt die erste war, die wirklich Leute auch transportiert hat, ne? Also vorher gab es das halt nicht, außer diesen kleinen Propellermaschinen.
Ja.
Weil wir ja diese große Skalierung von den Boeings und so ja überhaupt noch gar nicht hatten.
Vorher war also alles halt die Schifffahrt, ne?
Genau. Und deswegen war das schon ein immenser Fortschritt, von mehreren Wochen auf 3 Tage zu kommen.
Ja, und dann halt auch noch da leben zu können in der Luft quasi.
Ja, genau. Und versorgt zu werden. Also,
ja.
Also grundsätzlich muss ich sagen, stelle ich mir das eigentlich ganz gemütlich vor. Also in so einem ganz sachten, moderaten Tempo über den Atlantik zu fliegen. Entschleunigen.
Also was ich sehr amüsant finde an der Sache, ist einfach nicht amüsant, aber ziemlich cool finde, ist halt die, wie erfinderisch die Menschen halt sind. Weil die haben sich halt überlegt, das Konzept, was wir hier die ganze Zeit auf dem Wasser fahren, das müsste man doch auch in den Himmel kriegen, in die Luft kriegen. Wie kriegen wir das hin? Wie machen wir das? Und dann haben die halt das, was sie da hatten, genutzt, um das Produkt daraus entstehen zu lassen. Und das ist schon ziemlich cool.
Genau, und ich finde das auch von der Idee her, waren sie ja auch erstmal so weit, naja gut, wie kriegen wir halt, auch wie du es gerade schon gesagt hast, halt ein Schiff in die Luft. Ja. Ne? Deswegen kann ich schon verstehen, dass man im ersten Schritt auch an diesem Design erstmal irgendwie festhält. Vor allen Dingen, wenn man auch diese Elemente, die das dann erledigen können, auch gerade entdeckt.
Ja.
Wie es ja zu der Zeit auch so war.
Und man muss halt auch bedenken, das ist halt nicht so wie aus heutiger Sicht, von wegen man braucht ein paar Stunden, sondern man muss da halt immer eine ganze Zeit mit einplanen. Und dann müssen die Leute da halt auch leben können.
Nun gut, also wir schreiben jetzt den 6. Mai 1937.
Mhm.
Also die Hindenburg ist jetzt ein gutes Jahr in Betrieb. Und ja, ne, kurz gesagt, du hast es ja gerade schon angedeutet.
In Flammen aufgegangen.
Ja. Was glaubst du, wie lange hat das Ganze gedauert?
War ein paar Sekunden.
Ja, also man hat ja sehr lange an der Konstruktion der Hindenburg gearbeitet, weil es ja eigentlich eine Weiterentwicklung war, auch ne, weg vom Wasserstoff zum Helium und so. Und auch verhältnismäßig viele Menschen transportiert werden konnten.
Mhm.
Also so brummelig um die 50, ne? War jetzt nicht super viel, aber schon.
Naja, es war verhältnismäßig viel.
Genau, und dann hat das Ganze 47 Sekunden gedauert, bis die Flammen dieses komplette riesige Schiff verschlungen haben.
Irre ich mich oder gibt es da auch Videomaterial zu?
Da gibt es auch Videomaterial zu, das kann man sich angucken. Genau, es gab ja früher diese Wochenschauen.
Ja.
Genau, von den Nachrichten. Und tatsächlich so, dass der ganze Unfall ist auf Video.
Ja, es wurde wahrscheinlich auch immer ganz groß aufgezogen, wenn die gestartet ist und so, ne?
Ja, also in dem Fall war es jetzt ja so, die ist ja von Frankfurt am Main gestartet und war dann Richtung New York unterwegs und ist ja mal in Lakehurst gelandet.
Mhm.
Und diese Fahrt stand schon an Tag heim so super gut Stern. Also die waren schon richtig doll verspätet, in Anführungsstrichen, also über 10 Stunden verspätet, weil die so schlechte Winde hatten auf dem Hinflug. Dann hatten sie das Problem, dass sie nicht andocken konnten an den Landemast, weil es eine Unwetterwarnung gab.
Ja.
Sodass sie dann nochmal 1,5 Stunden in der Luft kreisen mussten.
Uiuiui. Da wird der Pilot nervös.
Genau. Ja, beziehungsweise man macht sich dann schon so langsam mal ein bisschen Gedanken, so jetzt müsste man auch mal langsam hier zu Potte kommen. Wir sind ja schon 10 Stunden zu spät, jetzt nochmal 2 obendrauf. Also, ne, kalkulationstechnisch. Aber das ging alles noch. Und dann hat der Pilot ja. Und der Steward, der Kapitän, ich glaube der Kapitän. Auf jeden Fall hatte er dann das Go anzudocken und was ja so ein bisschen tragisch ist, ist ja, dass es ja genau bei diesem Andockmanöver ist es ja dieses Unglück passiert.
Mhm.
Und deswegen gibt es auch das Videomaterial, weil die natürlich das aufnehmen wollten, hier die Hindenburg in Lakehurst ist angekommen.
Ja.
Genau. Und das, wenn man sich das mal anguckt, weil es ja auch so ein Riesending ist, wie gesagt, das ist schon ganz schön krass, wie schnell und wie dramatisch das auch in Flammen aufgegangen ist.
Mhm.
Genau, es gibt insgesamt 35 Leute ums Leben, 13 Passagiere und 22 Crewmitglieder. Und insgesamt waren aber 97 Personen an Bord, 36 Passagiere und 61 Crewmitglieder. Also die Mehrzahl hat tatsächlich überlebt.
Mhm.
Aus unterschiedlichen Gründen. Entweder weil sie günstig in der Kabine standen oder weil sie rausgesprungen sind. Aber auch da kam es auf die Höhe an, weil die meisten Todesopfer waren tatsächlich Sprung aus großer Höhe oder Verbrennen.
Wie genau ist das denn jetzt passiert?
Ja, das ist jetzt nämlich das Problem. Das weiß man bis heute nicht.
No.
Es gibt verschiedene Ideen, wie das passiert sein könnte. Und zwar, vielleicht gab es ein Gasleck, sodass das vorbeiziehende Gewitter, was ja aber noch statisch in der Nähe war, irgendwie einen Funkenschlag an diesem Ankermast ausgelöst hat, sodass dann die Funken auf den Ballon übergegangen sind.
Mhm.
Weil man sieht auch, das Feuer bricht von hinten aus, ja, also genau. Von hinten reißt es sich nach vorne. Deswegen sinkt das Schiff erstmal hinten ab. Und das wirkt deswegen ja nochmal dramatischer, wie dann die Flammen nach oben steigen und den Rest dieses Schiffes eigentlich verschlingen. Ich meine, da war ja auch so viel Wasserstoff drin, das ist ja auch immens hochgeschlagen, diese Flammen. Wenn man sich diese Wochenschau anguckt, was ich dann in der Recherche jetzt auch gemacht habe, es war auch irgendwie so, dass das hat noch irgendwie 10 Stunden lang nachgekokelt.
Mhm.
Also immer noch Dämpfe, ja, die ganzen Fumes sind halt hoch. Mann, ich hab's heute aber auch ein bisschen schwer mit den deutschen Wörtern.
Dämpfe ist doch Fumes.
Ja, aber die Rauchschwaden, danke, das ist das Wort, das mir fehlt. Die waren noch 10 Stunden später zu sehen. Obwohl das ganze Unglück ja nur 47 Sekunden gedauert hat.
Ja.
Ja. Gut, also das war Theorie Nummer 1. Theorie Nummer 2 war tatsächlich, dass es einen Funkenschlag gab, als die nassen Taue auf dem Boden aufgeschlagen sind. Finde ich auch ein bisschen schwierig.
Weil, aber die waren dann, doch da oben am Mast. Wie hoch müssen die Funken dann geschlagen sein?
Ja, frag mich nicht. Dann gibt es noch eine Theorie, dass ein Feuer entstanden ist aufgrund der Tatsache, dass dadurch, dass die Hindenburg in der Nähe durch dieses Gewitter geflogen ist, es zu einer statischen Aufladung kam und dadurch ein Funkenschlag entstanden ist.
Aber der Mast, der war nicht aus Metall, oder? Oder war der aus Metall, wo die angedockt haben?
Ich gar nicht. Warte, das muss ich jetzt mal kurz googeln.
Weil es ist doch, überleg mal, wenn man sich statisch auflädt und dann jemanden antippt, dann gibt es doch auch einen Funkenschlag. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen mit dieser statischen Aufladung.
Gibt's keine näheren Angaben zu.
Aber dennoch, also das mit dem Funkenschlag durch statisches Aufladen, das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Aber das zeigt eigentlich, wie vulnerabel das Produkt an sich eigentlich überhaupt war von Anfang an. Dass da vorher nichts passiert ist, haben die echt Glück gehabt.
Ja, total. Deswegen wollten sie aber auch, es gab auch einen Vorläufer, den Graf Zeppelin. Nee, war das stimmt gar nicht. Doch, Graf Zeppelin.
Graf Zahl.
Das war die LZ-100.
Entschuldigung.
alles gut. LZ-127 und die LZ-128 gab es nämlich nicht, weil die nämlich in Flammen aufgegangen ist. So, die hat es nie richtig in Produktion geschafft, deswegen ist man gleich zur LZ-129, was dann die Hindenburg war.
Ah, okay.
Mhm. Weil man ja gleich Richtung Heliumtechnologie weiterentwickeln wollte.
Ja.
Nun gut, die nächste Theorie, die es gibt, Sabotage.
Aliens?
Nee, tatsächlich, dass jemand eine Bombe platziert hat, um dem aufkommenden Nazi-Regime eins auszuwischen.
War denen das da schon so bewusst?
Dann weiß ich nicht. Die nächsten zwei Theorien sind der nächste menschliches Versagen.
Ja.
Und die letzte Theorie ist, dass aus dem Rauchersalon was schiefgegangen ist und das Anzündefeuer irgendwie dazu gesorgt hat, dass es nicht ordnungsgemäß benutzt wurde und deswegen es zum Flammenwurf kam.
Was ja auch menschliches Versagen wäre.
Genau, aber im Sinne von konkreter Grund des menschlichen Versagens und nicht einfach nur pauschal menschliches Versagen, aber wir wissen nicht genau, was passiert ist.
Menschliches Versagen ist auch so eine plakative Aussage. Ne? Was soll das heißen, menschliches Versagen? Alles ist menschliches Versagen, wenn das schief geht. Dass das Schiff hier überhaupt explodiert ist, weil Wasserstoff benutzt wurde, das ist menschliches Versagen, weil es ist doch logisch, dass das irgendwann passiert.
Ja, genau.
Also, menschliches Versagen.
Na, und die Theorie mit der Sabotage, das konnte aber nie überprüft werden, weil Hitler da hat er einen Riegel vorgeschoben.
Das hätte ihm ja wahrscheinlich geschadet.
Genau. Also,
Ansehen.
Absolut. Also das ist genau das. Ne? Es sollte nicht der Eindruck entstehen, dass ein Sabotageakt
erfolgreich ist.
Zwei Jahre vor dem Krieg erfolgreich ist.
Ja, nachvollziehbar.
Ja.
Aber ich finde es eher unwahrscheinlich, weil eine Bombe, da hätte es in der Videoaufnahme, glaube ich, eine deutlichere Explosion geben müssen. In dem Sinne, dass da halt punktuell eine größere Explosion ist, bevor das ganze Ding in Flammen aufgeht.
Ja, ich finde es auch Quatsch. Ehrlich gesagt, dass es dann in New York passiert ist und nicht in Frankfurt am Main.
Ja.
Weil, also den Effekt hätte ich größer gefunden, wenn es in Deutschland passiert wäre.
Das kommt noch dazu, obwohl natürlich dann Umstände dazu führen können, dass das so passiert. Aber also welchen Effekt hätte das gehabt, Zivilisten umzubringen?
Ja.
Also es ergibt für mich keinen Sinn. Mhm. Strategisch auch nicht.
Nee, also ich glaube, da ging es eher um die Vernichtung des Prestigeobjekts.
Ja. Aber das kann man auch machen, wenn das Ding nicht besetzt ist mit Menschen.
Ja.
Hättest dann die Bombe auch zünden können, nachdem die alle ausgestiegen sind.
Ja, aber das ist ja so eine Sache mit Terrorattacken und so, das darfst du mich sowieso nicht fragen. Da kann ich viel nicht nachvollziehen.
Ja, schwierig.
Die Frage wäre ja aber bei der Sabotage auch, kommt sie von innen oder kommt sie von außen?
Ja, klar.
Also, da spielen ja auch mehrere Faktoren rein. Naja gut, auf jeden Fall, der Untersuchung wurde ein Riegel vorgeschoben, deswegen kann man das nicht mehr ergründen und das macht es am Ende auch so ein bisschen mystisch mit der Hindenburg, dass man es nicht weiß. Also es ist halt ganz tragisch, was da passiert ist. Und nachdem dieses Unglück passiert ist, war auch erstmal 2 Jahre Schluss mit Passagierluftfahrt.
Mhm.
Und dann
kam der Krieg.
Dann kam der Krieg und dann hat man sich danach erstmal wieder damit auseinandergesetzt, wie man dann möglichst viele Leute von A nach B transportieren kann.
Und man hat sich überraschenderweise dagegen entschieden, wieder große Luftballone aufzupusten.
Ja.
Ha, überrascht mich jetzt total.
Ja, aber da muss man sagen, da haben dann ja auch mal alle an einem Strang gezogen, weil zum Beispiel auch die Briten Zeppeline hatten. Mhm. Also,
ja,
das war jetzt keine 129 und so, es gab auch diverse, also es waren nicht so wenige. Also übrigens, wenn man sich das jetzt nochmal vorstellt, es war eigentlich im Prinzip ja so ein bisschen so, weil die ja so riesig waren, dass du ständig im Himmel Zeppeline gesehen hast.
Weißt du, wie hoch die flogen?
Relativ niedrig, also die können verhältnismäßig hoch, aber die sind relativ niedrig, also es ist schon...
Ja, das hätte ich jetzt halt auch gedacht, dass die, weil die müssen ja dafür sorgen, dass genug Wasserstoff noch im Tank ist, in Anführungsstrichen, damit die von A nach B kommen und je höher man geht, desto mehr Energie wird ja verbraucht und deswegen ist es sinnvoll, weiter unten zu bleiben und dann erst einfach darüber zu fliegen.
Ja.
Deswegen kann ich mir vorstellen, dass wenn du in der Flugschneise warst, dann hast du ständig einen riesen Schatten über dir.
Ja, also ist auch so, die sind wirklich nur wenige 100 Meter über den Boden geflogen. Also überhaupt nicht vergleichbar mit dem, wie weit oben Flugzeuge heutzutage sind.
Ja.
Wobei ich das trotzdem manchmal richtig krass finde, wie tief die auch fliegen. Eine Freundin von mir wohnt ja in Hamburg in der Flugschneise zum Flughafen. Mhm. Und dann siehst du halt manchmal wirklich, wie tief unten diese riesen Flugzeuge.
Ja, und das Spannende daran ist, es ja, die sind ja nicht tief. Das sieht nur so aus.
Nein.
Ne?
Weil die so riesig sind.
Ja, genau, weil die so riesig sind. Das sieht so aus, als ob du die fast berühren könntest.
Ja.
Aber dadurch, dass sie so groß sind und noch relativ weit oben, dadurch sieht das so nah aus.
genau. Also
optische
Dimensionen Täuschung. Sind ja jetzt auch absolut immer noch sehr unfair, also wirklich gigantisch. Also,
ja.
Ja, ja, also hier klein und fein zu Hindenburg.
Ja, Memo an mich. So ein Ding mache ich nicht mit.
Oh, jetzt hast du den Reim versaut.
Ich weiß, aber das war, der Satz ergab keinen Sinn.
Aber der Reim war schön.
Ich weiß, aber ich baue ja keinen Zeppelin.
Nein, würde ich dir auch nicht empfehlen.
Ja, definitiv nicht.
Aber ich würde gerne mal so langsam reisen. Also so innerhalb von 3 Tagen in die USA.
Ich schenke dir mal einen Flug mit einem Heißluftballon.
Oh nein. Naked. Also wollte ich immer mal machen, aber der Korb ist ja so klein und ich habe ja so doll Höhenangst. Also weiß ich nicht, ob ich das so cool finde. Da muss einer mit.
Ja, ich sicher nicht.
Dann brauchst du es mir auch nicht schenken.
Ich würde dir von unten zuwinken. Juhu, viel Spaß.
Ja, nein. Danke, nein.
Vielleicht findet man, es gibt doch sicher noch Zeppeline, oder nicht?
Die Produktion wurde eingestellt. Also wenn, dann höchstens im historischen Kontext.
Also gibt es 0 Zeppeline auf der gesamten Welt?
Na, keine mehr, die fliegen.
Das finde ich überraschend. Weil gerade wenn dieses Helium-Konzept möglich ist, dann wäre das doch irgendwie so ein guter Cash-Grab für Touristenattraktionen oder so. Weißt du, mit dem Zeppelin über London fliegen oder so?
Google das jetzt mal, aber das meines Erachtens ist das alles eingestellt.
Ja,
und nicht
wahrscheinlich,
mehr
wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch, weil die Kosten zu hoch sind oder so, weil sich das nicht lohnt. Aber eigentlich schade, oder? Dass das etwas so, was den Himmel so beherrscht hat eine Zeit lang, komplett verschwunden ist.
Zeppelin, neue Technologie. Ach doch, die gibt's noch, aber nur zu Werbezwecken. Ist eine Luftschiffbaureihe, die seit den 90er Jahren in Friedrichshafen gefertigt wird. Es gibt Stand 2024 6 Zeppeline, die im Einsatz sind. 3 für die deutsche Zeppelin-Reederei und 3 für Goodyear Tire and Rubber Company in den USA.
Wow, 6 Stück?
Ja.
Ja, siehst du.
Aber echt auch nur so für Promo-Dinger.
Ja, okay. Ja, aber jetzt, wo du es sagst, ich erinnere mich, ich glaube, das sind so bei Baseballspielen und so, da fliegt mal einer so drüber.
Ja, genau, die sind das. Dafür sind die noch, aber nicht so in dem Sinne von, man kann eine Sightseeing-Tour über London machen, in dem Kontext nicht.
Ah, das ist ja auch besser.
Na dann.
Besser als verbrennen.
Stimmt. Very true, very true. Okay.
Okay.
Dann haben wir's.
Ja, das war's.
Outro-Musik.
Wir wünschen einen schönen Tag. Bis in 2 Wochen, oder? Nee, bis in 10 Tagen.
Oh, die Jubiläumsfolge zum 5-Jährigen. In 13 Tage später. Und dann nochmal einen Tag später am 22. Da gibt's ein Double Feature beim nächsten Mal. Ist das nicht schön?
Wow.
Ja, da könnt ihr euch jetzt richtig auf was freuen. Na dann.
Bis dahin.
Auf Wiedersehen bei
Enigma.
Mit einer kleinen müssen
das
wir
nächste Mal, wenn wir live sind, also wenn wir uns